Christian, ich habe einen Freundschaftstest für dich dabei. Ich habe das bei den Dudes gehört. Liebe Grüße an der Stelle. Die sind ja auch in unserem befreundeten Netzwerk. Bestimmt sind die Fans von Darwin gefällt das. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich höre die jedenfalls sehr gerne. Hört mal rein in deren Podcast. Die haben das neulich mal gemacht im Dezember. Und ich würde das gerne mit dir austesten, weil es klang sehr lustig. Also, ich erzähle dir kurz die Spielregeln. Wir suchen uns jeweils ein Wort aus. Das sagen wir auf drei gleichzeitig. Und dann geht es quasi immer so weiter. Also, ne, wir sagen auf drei ein Wort. Also irgendein random Wort gleichzeitig. Und dann haben wir ja quasi zwei Begriffe. Und dann machen wir wieder auf drei und denken uns eine Gemeinsamkeit aus, die diese zwei Begriffe haben. Ziel dieses Spiels ist, dass wir möglichst schnell auf denselben Begriff kommen.
Okay.
Wir können es ja einfach mal versuchen, weil ich glaube, es ist dann selbsterklärend. Also bei drei sagen wir einfach irgendeinen random Begriff, der uns einfällt.
Fuck, okay. Alles klar.
Eins, zwei, drei.
Müsli. Eisenbahn.
Okay. Jetzt müssen wir quasi auf drei was sagen, was Müsli und Eisenbahn gemeinsam haben könnte. Mhm. Fuck, da muss ich erstmal überlegen. Boah, was, ey? Das ist ja schon richtig schwer. Okay. Eins, zwei, drei.
Seitenbacher.
Hä? Was hat ein Seitenbacher mit Eisenbahn zu tun?
Weil der Schwabe ist, die hat das schwäbische Eisenbahn und irgendwie dieses Müsli und das ist irgendwie so, keine Ahnung, ja.
Okay, jetzt müssen wir, was hat Seitenbacher und Güterverkehr gemeinsam?
Aha. Oh.
Eins, zwei, drei. Lieferung.
Belastend.
Boah. Oh, das ist gut, belastend. Wegen,
wegen Ballaststoffen.
Das ist geil. Okay, was hatten wir jetzt? Belastend und?
Lieferung. Nee.
Lieferung, genau. Ja. Doch, doch. Oh, belastend und Lieferung. Muss ich jetzt einfach ein bisschen überlegen? Okay, eins, zwei, drei.
DHL.
Schwer. Hä?
Was ist das denn?
Was, wie funktioniert dein Gehirn?
Belastend und Lieferung. Es ist irgendwie DHL. So, ich habe mir so einen Mann vorgestellt, der irgendwie so ein schweres Paket irgendwie für mich schleppt und so.
Okay, jetzt haben wir DHL und schwer. Mhm. Okay, jetzt habe ich es. Jetzt haben wir es, oder? Es ist ja klar.
Ja.
Eins, zwei, drei.
Paketbote. Oh.
Paket.
Paket, ja.
Wir schneiden das Bote einfach weg.
Paket, ja, ja! Klar. Hey. Wir sind total im Sync.
Also wir sind einfach, wir ticken gleich, ja. Also ich würde sagen, Freundschaftsnote 2 minus.
Das ist so eine 3 plus vielleicht, ja. Eine andere Freundschaft ist natürlich, ob du jemandem beim Umzug hilfst, würde ich nicht machen.
Das macht der Paketbote.
Genau. Ich gebe dir 20 Euro.
Das finde ich belastend, schwer, ja, und genau. Dann kommt der Paketbote.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Helium. Ballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terrorist, verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so war der sich im Profit haben, gefällt das nur wie mir. Darin gefällt das.
Es ist absurd, doch
darin gefällt das.
Darin gefällt das.
Darin gefällt das.
Mit Anna und Christian.
Hey, wir sind Anna und Christian. Wir erzählen euch bei Darwin gefällt das, die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Und ich erzähle dir heute eine Geschichte über einen Mann, der wirklich etwas ganz, ganz Einfaches wollte. Er wollte einfach nur dazugehören.
Oh, das kenne ich.
Ja, ja, ich auch. Das kennt, glaube ich, jeder und jede von uns. Aber ich glaube, du hast, um dazuzugehören, noch nie vorgetäuscht, dass du Taiwanese bist.
Nee.
Das hat der Protagonist vor heute allerdings getan. Stell dir vor, es ist 1703, der 11. August und wir sind gerade in England. Und zwar sind wir live drin bei einer Sitzung der Royal Society, also so im Grunde der Elite der Wissenschaft. Und hier trifft sich immer so die Speerspitze der Gelehrten. Kleines Beispiel, Präsident der Royal Society genau zu der Zeit war Sir Isaac Newton. Das heißt also, hier kommt nicht jeder rein, ne? Du musst schon irgendwie was auf dem Kasten haben, um bei so einer regelmäßigen Versammlung der Royal Society dabei zu sein. Das ist immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit und so. Es ist also ein Big Deal. Heute spricht allerdings ein besonderer Mann zur Royal Society, der jetzt noch nicht so oft hier war. Und zwar ist es ein junger Mann, Mitte 20, blond, blaue Augen. Und der erzählt faszinierende Geschichten aus seiner Heimat. Dieser junge Mann sagt, er kommt aus Formosa, das ist der frühere Name für Taiwan gewesen, also eigentlich bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis auch in die 70er Jahre hinein hat man Formosa zu Taiwan gesagt, weil die Portugiesen haben es so genannt, als sie es entdeckt haben irgendwie. Wir sagen jetzt deswegen auch ab hier immer Formosa, wenn wir Taiwan meinen. Dieser junge Mann, der vor der Royal Society also steht, der sagt, hey, er käme aus Formosa. Es ist ein Land, das in weiter Ferne liegt und natürlich die Londoner Elite, Die will wissen, wie es da abgeht. Die ist mega fasziniert von den famosen Geschichten, die dieser junge Mann da mitgebracht hat. Ich glaube, was man wissen muss an der Stelle, Formosa ist für die Briten damals fast fremd. Also man weiß ganz, ganz wenig darüber. Es gab schon Engländer, die auf der Insel waren, ja. Die sind so als Teil von einer niederländischen Kompanie im 17. Jahrhundert schon zum Teil da gewesen. Aber die sind auch 1662 schon wieder abgezogen oder wieder vertrieben worden. Und dann, 20 Jahre später, wurde sogar der Handel mit Formosa eingestellt. Also im Grunde sind die Tore komplett zu und man weiß nicht genau, wie es dort aussieht, wie die Leute dort ticken, was da gerade Phase ist, so, ne? Das heißt, Formosa wird wieder ein blinder Fleck auf der Karte der Briten Ende des 17. Jahrhunderts. Und an der Stelle möchte ich dir auch unsere Expertin für diese Folge vorstellen, Daniela Dröscher, die erzählt es auch nochmal.
Zu diesem Zeitpunkt wusste man von Japan ein wenig durch Marco Polos Reiseberichte und so, aber Formosa, also heute Taiwan, war so gar nicht auf der Landkarte. Das heißt, diese Wahl in diese Richtung der Welt sich zu orientieren, das war ziemlich clever.
Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was bezeichnet Daniela Dröscher hier als clever?
Ja.
Nun ja, clever ist es, wenn man behauptet, aus Formosa zu kommen und gleichzeitig ein komplett random Typ ist. Dass der Mann aus Formosa kommt, ist nämlich kompletter Bullshit. Alles, was dieser vermeintliche Mann aus Formosa erzählt, ist nämlich komplett erfunden. Aber wer kann es beweisen? Niemand. Nicht mal die schlauesten Köpfe Englands checken das. Ganz im Gegenteil, die Londoner High Society ist komplett von den Socken, von den Geschichten von diesem Typen.
Geil.
Ich glaube, ich muss mal aufklären, wer ist dieser Lügner, ne? Dieser Mann ist George Psalmanazar. In YouTube-Videos, die ich geguckt habe, da sprechen die ihn immer so aus. George Psalmanazar.
Ja, das würde ich, glaube ich, übernehmen.
Ich sag's auch jetzt immer, Schalamazar.
Das klingt ein bisschen wie ein Pokémon, leider. Also wie Bisasam oder so, sorry.
Also man schreibt es mit Psalmanazar, aber Schalamazar.
Ist das auch ein echter Name oder ist er auch erfunden?
Kommen wir später zu.
Mm.
Das ist das Ende dieser Folge.
Oh.
Der Typ ist auf jeden Fall sehr charmant und er gilt heute als einer der charmantesten Hochstapler der Geschichte. Aber jetzt nicht so der Typ Hochstapler, wie wir hier bei Darwin gefällt das schon ab und zu mal hatten. Also der ist niemand, der Leute ausbeutet oder Sklaven hält oder sowas. Nee, er will halt einfach dazugehören. Allerdings will er zu den Top of the Top dazugehören, nämlich bei den hohen, gebildeten Leuten. Und er stellt seine Lüge tatsächlich so geschickt an, dass er damit sogar die großen Gelehrten seiner Zeit blendet. Daniela Dröscher nochmal.
Der war so ein Society-Darling, könnte man sagen, und hatte dann recht früh recht prominente Männer, die ihn unter seine Fittiche genommen haben. Also einer, das war Samuel Johnson, so der englische Goethe, sagt man, also so ein sehr mächtiger Charakter in dieser Zeit.
Ja, Daniela Dröscher kennt sich übrigens so gut aus, weil sie einen Roman geschrieben hat, wo sie die Geschichte von George aufgeschrieben hat oder verarbeitet hat. Sie ist bei einer Recherche zu ihrer Doktorarbeit eigentlich ganz zufällig auf ihn gestoßen, aber war direkt so, ha, sounds interesting. Und Daniela Dröscher war so fasziniert, weil sie sich gefragt hat, hä, wie hat dieser Mann diesen unfassbaren Betrug angestellt? Und das wollen wir jetzt natürlich auch wissen. Wir wollen jetzt wissen, wer ist das überhaupt? Und was soll ich sagen, Christian?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich kann es dir nicht sagen, Christian. Und das Ding ist, niemand kann es sagen, denn niemand weiß, wer George Psalmanazar eigentlich ist. Alles, was ich dir fundiert sagen kann, ist, er kommt aus Südfrankreich, ist ungefähr 1679 geboren. Er soll so ein schlaues, sprachbegabtes Kind gewesen sein. Allerdings wächst er in großer Armut auf. Seine Eltern sind auch irgendwie früh getrennt und leben in unterschiedlichen Ländern. Nach der Schule hat er im Grunde keine Perspektive. Ich habe es nirgendwo explizit so gelesen, aber ich glaube, was ihn tatsächlich angetrieben hat, war, dass er immer diesen großen Wunsch dann irgendwie entwickelt haben muss, irgendwie ein besseres Leben zu führen und jemand zu sein. Also ich kann es mir sonst nicht vorstellen, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat. Er wollte, glaube ich, einfach Teil der höheren Gesellschaft sein, irgendwie was zählen. Und ich glaube, dann lernt er eben auch früh, wie man es schafft, Leuten zu gefallen, in der Hoffnung, es vielleicht dadurch ein bisschen besser zu haben. Ich weiß nicht, kennst du das so, dass man gerade als Kind Sachen tut, um vielleicht Eltern von anderen Kindern zu gefallen?
Ja.
Das ist ein schweres Thema. Was ja. Ist, weißt du noch, was war deine
also
größte Lüge?
Nicht anderen Eltern, aber es war so vierte Klasse.
Oh.
Mein Freund Peter und ich hören hinten im Klassenraum eine CD von Falco. Meine Lehrerin kommt vorbei und fragt, Falco, gefällt euch Falco? Und der Ton war irgendwie so voller Verwunderung, dass ich sofort gesagt habe, nein, gefällt mir nicht.
Hä?
Ich wollte ihr gefallen.
Weil sie das so abfällig gesagt
hat. Ja,
hatte.
Ja, ja. Ich wollte ihr unbedingt gefallen. Ich so, nein. Nee. Und ich denke da heute noch drüber nach, wie schnell ich Falco fallen gelassen habe. Der arme Falco, der hat das nicht verdient.
Oh je.
Ja.
Okay. Ja, ich erinnere mich an so eine Szene, dass ich bei einem Freund aus dem Dorf beim Mittagstisch saß und er wollte sein Gemüse nicht essen. Ich fand Gemüse natürlich auch scheiße. Es gab irgendwie Brokkoli-Scheiße. Und ich dann aber so, ich liebe Brokkoli. Ich esse immer Brokkoli. Und die Eltern so, schau Dennis, hier, die Anna isst auch Brokkoli. Ich so, Aber ich wollte halt, dass die mich cool finden. Ich wollte ein vorbildliches Kind sein.
Ja, weißt du, so Leute, die allen gefallen wollen, werden irgendwann einfach Podcaster.
Anscheinend.
Das ist es.
Also versucht nicht allen zu gefallen, sonst landet ihr hier. Ich glaube, bei George war es auf jeden Fall ähnlich. Also er zieht als junger Mann durch verschiedene Länder, lernt dabei immer wieder verschiedene Geistliche kennen. Und also je nachdem, welchen Pfarrer, Kaplan, whatever er trifft, kritisiert er eben mal die katholische, mal die protestantische Kirche. Das ist ja so, gerade in Europa sind das natürlich so zwei Lager, so, ne? Und wahrscheinlich profitiert er irgendwie vom Zuspruch, der ihm dann entgegenkommt. Und das scheint bei ihm irgendwie einen Mechanismus loszulösen. Er schafft es auch nicht, mit dieser opportunistischen Masche ganz anzukommen. Also überlegt er sich, einen Gang hochzuschalten. Da ist er Anfang 20 und ihm kommt die zündende Idee. Die Idee von George Psalmanazar ist, er gibt sich als Eingeborener aus einem fernöstlichen Land aus. 1703 landet er über Umwege in England und das ist eigentlich der perfekte Moment für einen Neuanfang. Hier ist er nämlich jetzt nicht mehr George, der Südfranzose. Hier ist der George, der Formosaner. Es gibt auch eine Frage, die dir bestimmt im Kopf rumschwebt die ganze Zeit. Ich meine, stell mal vor, du gehst erst nach England und sagst, hey, ich bin Asiate.
Ja, wissen die nicht, wie Asiat, also du hast eben ihn beschrieben als blond, blauäugig und ich sag mal so, der typische Asiate sieht nicht so aus.
So ist es, genau. Menschen haben damals tatsächlich noch nicht so eine Vorstellung davon. Also da gibt es nicht sowas wie Ethnologie oder sowas.
Man wusste nicht viel über Japan und auch noch nicht viel über China und über asiatische Länder. Und dass er sozusagen als so südeuropäischer, hellhäutiger Mensch durchgehen konnte, das hatte damit zu tun, dass Ethnizität noch nicht so an Hautfarbe gekoppelt war. Ne? Das ist noch vor der Rassentheorie.
Ich finde es super spannend, weil ich in der Recherche für einen anderen Podcast auch mal mich ein bisschen mit der Geschichte des Rassismus auseinandergesetzt habe. Und Rassismus ist ein Phänomen der Moderne. Also es gab es ganz lange nicht, dass man irgendwie sich einen Menschen angeschaut hat und hatte dann gleich einen Stereotyp irgendwie im Kopf. Das ist einfach eine Erfindung der letzten Jahrhunderte. Also ich finde es super interessant, dass das praktisch auch nochmal beweist, da kommt irgendwie so jemand und sagt, ich komme aus Taiwan und du denkst so, ah ja, okay,
krass,
cool, du bist aus Taiwan.
Ja, und so ist es auch. Im Grunde wird das dann so hingenommen. Es gibt noch so eine kleine Anekdote und zwar sagt er ja auch, deswegen sei seine Haut so weiß, weil die Upper Class in Formosa, also Leute, zu denen er auch gehört hätte, die haben Wohnungen unter der Erde. Yo, lass ihn mal so stehen, ne?
Wie so Hobbits.
Also sein Aussehen ist auf jeden Fall schon mal kein Hindernis. Da werden sie der Lüge sozusagen nicht direkt auf die Spur kommen. Jetzt muss nur noch die Story stimmen, die er erzählt. 1703 taucht also ein angeblicher Formosaner, Taiwaner in London auf. Und er hat sich seine Geschichte gut zurechtgelegt. Die Frage ist ja zuerst mal, hä, wieso bist du denn jetzt nach Europa gekommen, ne? Das stellen die Leute ihm natürlich. Er sagt, also, ich wurde von böswilligen Jesuiten aus Formosa entführt. Das könnte Sinn ergeben, weil Jesuiten haben Anfang des 17. Jahrhunderts versucht, China zu missionieren. Das heißt, die waren in diesem asiatischen Raum. Taiwan ist ja quasi Nachbarinsel von China. Das heißt, es könnte irgendwie hinkommen. Diese Jesuiten hätten ihn dann nach Europa gebracht und ihn dort gezwungen, zum Katholizismus zu konvertieren. Das hat er dann gezwungenermaßen getan. Dann aber hätte er einen englischen Kaplan kennengelernt, der hätte ihn mit nach England genommen und dort sei er dann zum Anglikanismus gekommen. Und das ist die Story, die er erzählt, wie er jetzt nach England gekommen sei.
Spielt den Engländern natürlich auch irgendwie total in die Hände, zu sagen, hey, eure Religion ist eigentlich viel geiler als die des Katholizismus auf dem Kontinent.
Das ist ein super wichtiger Punkt, weil es ist nämlich das, warum wahrscheinlich das auch viele glauben wollen. Weil natürlich, Jesuiten sind so das Feindbild, ne? Die stehen für diesen strengen Katholizismus, die versuchen auch, viele Protestanten zu missionieren, also im Grunde gegen so die Church of England so vorzugehen und deren Werte in Frage zu stellen. Natürlich willst du hören, dass die böse sind und dass sie Leute entführen und dass er aber einer ist, der klar denkt und seine eigenen Schlüsse zieht und zur richtigen Seite wechselt und so. Das spielt absolut rein. Also du bist ja irgendwie schon von vornherein gebrainwashed, wenn jemand so zeigt, hey, ich gehöre zu dir und deine Ideen, die du verfolgst, die sind gut und so. Genau das.
Smart.
Ja, sehr, sehr, sehr smart. Die Briten sind also begeistert von ihm. Er wird dann wirklich so von Party zu Party gereicht, also als gern gesehener Gast, weil er halt geile Stories dabei hat, weil er die Leute unterhält und eben irgendwie so eine Art von Bildung betreibt für die Leute.
Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen an Gregor MacGregor denken, der auch ein Land erfunden hatte. Ja. Hatten wir auch schon mal eine Folge drüber. Und der ist ja hingegangen und hat gesagt, hey, ich gehöre zur Upper Class dieses Landes und es gehört mir, folgt mir mal. Seine Story ist ja in der Hinsicht smart, also die von George, dass man da kein Geld für braucht. Also der kann als total armer Typ eigentlich auf diese Insel kommen und sagen, hey, ich bin eigentlich was Besonderes. Wollt ihr mich nicht mal zu einer geilen Party einladen?
Ja.
Und so, und dann plötzlich bist du drin. So,
Ja, genau. Hey, wenn ihr übrigens Interesse habt an der Gregor mit Gregor Folge, verlinken wir euch in den Shownotes. Also George schwingt dann die großen Reden vom fernen Formosa, ist auf irgendwie den geilsten Partys und die Menschen dort sind fasziniert, weil es halt anders ist und weil es irgendwie exotisch und geil klingt. Ich habe eine kleine Auswahl seiner Anekdoten dabei. Also Formosa soll ein schönes und ein sehr reiches Land sein. Die Dächer von den Häusern in Formosa sind aus purem Gold.
Oh.
Das ist ein bisschen süß. Und die Menschen, die kleiden sich meistens fast gar nicht. Also die sind eigentlich nahezu nackt, immer. Dann sind da auch so random Sachen dabei, die man sich irgendwie auch hätte sparen können. Also er sagt, das formosanische Jahr, das hätte 10 Monate. Und nach denen lebt auch George. Er sagt, die Monate heißen Dickdamen, Analmen, Anjol, Datibes, Dabes, Annaber, Nechem, Koriam und Turbam. Ist einfach so. Wow. Wow.
Oh, ich habe noch Konzertkarten am 5. Dubbis für Adele.
Da muss der geht mir sowas von auf den Dubbis, ich sag dir.
Das ist so dumm.
Dann erzählt er, ja, man betet dort keinen Gott an, sondern die Sonne und den Mond. Dann erzählt er wirklich komplett crazy shit. Alle Jahre würde es ein Fest geben, bei dem Tausende von jungen Männern geopfert werden und dann verspeist werden.
Okay.
Also in Formosa sind es...
Chill, Gregor. Johnny George, chill.
Ja, also er entspinnt so die Sage, dass in Formosa alle Kannibalen wären. Und wenn sie nicht gerade Menschenfleisch essen, dann essen sie Schlangen. Aber das auch roh und sehr stark gewürzt. Das beweist er dann auch, indem er irgendwie vor so einer Gesellschaft dann mal so ein rohes Stück Fleisch vor aller Augen verzehrt. Und sagt, das habe ich früher immer gemacht. Und ich meine, würdest du den nicht auch gerne auf deine Party einladen?
Ich würde den super gerne auf meine Party einladen. Ohne Scheiß. Heute kommt noch ein Typ, der hat die krassesten Stories.
Ja.
Komm, hau noch mal einen raus,
hast
George.
Hast du ein rohes Hühnchen dabei? Ich sag dir, das ist der.
Ja.
Also er spielt so den bekehrten Formosaner, das ist natürlich auch wichtig, ne? Weil er sagt so, hey, das waren, so sind die Leute, von denen ich komme, abartige Riten praktizierende Leute, Kannibalen und er sei eben bekehrt zum frommen Anglikanismus praktizierenden Mann. Und das ist natürlich eine fabelhafte Geschichte und die zündet, sagt Daniela Dröscher auch.
Er kommt eigentlich genau zur rechten Zeit. Also so ein bisschen kam es mir vor, als hätte dieses England so ein wenig gewartet auf diese Figur, die ja auch gehörig für Abwechslung und für Entertainment und Spaß gesorgt hat.
Aber auf einem höheren Level auch für Distinktion, ne? Weil es ist natürlich geil, wenn du hörst, ah, keine Ahnung, wie viel tausende Kilometer weiter, da sind die ja noch total hinterher und wir Europäer mal wieder, ne? Wir sind hier schon so toll entwickelt, wir essen kein rohes Fleisch mehr oder tun Schlimmeres.
Das England der Zeit damals konnte sich natürlich auch so schön abgrenzen dann, ne? Und sozusagen, apropos Abkannibalismus, es hatte sowohl in Irland als auch in Schottland Fälle von Kannibalismus gegeben, aber nein, der weiße, brave, zivilisierte Christ ist das natürlich nicht. Das sind dann die anderen und Fremden und Exotischen. Ne? Also so in diesem klassischen Schema von Othering und so. Da hat das natürlich auch herrlich reingepasst.
Ich finde das so interessant, weil ich muss die ganze Zeit an Yomi Park denken. Kennst du die?
Nee, sag mir nichts.
Das ist so eine Dissidentin aus Nordkorea. Mhm. Die ist 2007 aus Nordkorea in die USA geflohen. Und die ist jetzt immer so in so Talkshows oder bei Joe Rogan und erzählt, wie es in Nordkorea war. Und letztes Jahr wurde die so ein bisschen zu so einem Meme, weil die halt bei Joe Rogan saß und hat gesagt, in Nordkorea passiert das und in Nordkorea passiert dies und so weiter und so fort. Und da gab es halt so Sachen wie, so Memes wie, in Nordkorea, da malt die Polizei einfach einen Tunnel auf einem Berg und dann fahren die Leute dagegen. So wie Roadrunner. Solche Sachen als Memes. Das Internet hat halt ganz viele Sachen daraus gemacht. Das ist super.
Aber das ist wirklich so, oder?
Aber die Mechanismen funktionieren noch heute. Ne? Da kommt jemand aus dem Land, wo man nicht so viel weiß. Mhm. Ne? Und irgendwie...
Klar. Und man fühlt sich besser dann, weil man sagt, ah, guck mal, was die da noch machen.
Genau.
So, ne? Ja, natürlich. Ja. Und deswegen zündet das hier auch. Er bestätigt halt auch alle Ressentiments, die diese Londoner High Society haben. So, das ist super smart, kann man wirklich sagen. Und George Psalmanazar schafft es damit auch. Also er hat es wirklich nach diesen... von Party zu Party gereicht werden, geschafft. Er hat den Fuß in der Tür. Er ist jetzt Teil der High Society von England und kann im Grunde Tag für Tag ein immer besseres Leben führen. Und dieses Standing will er jetzt zementieren. Und da hat er eine richtig dumme Idee. George Psalmanazar will ein Buch schreiben. Noch auf dieser besagten Sitzung von der Royal Society am 11. August 1703, die wir ganz am Anfang hatten, kündigt er an, dass er bald ein Buch über sein Heimatland schreiben möchte. Und das tut er aus drei Gründen. Einmal, das sagt er natürlich nicht so oft, er will seinen Hoax perfekt machen. Ne? Also er notiert sich tatsächlich auch immer, was er wo erzählt hat, damit die Geschichten nicht nachher gegensätzlich sind. Dann möchte er natürlich sein dankbares Publikum irgendwie weiter bei der Stange halten. Also die lechzen nach mehr. Es gibt aber auch schon Leute, die sagen, warte mal, kann das so stimmen? Dem möchte er auch so entgegenlenken. Ne? Also er möchte den Zweiflern eigentlich sofort die Tür vor der Nase zumachen. Und deswegen will er jetzt schnell ein Buch schreiben. Deswegen ist im Frühjahr 1704 das Buch schon fertig und er kann es veröffentlichen. Ich betone nochmal, er veröffentlicht ein Buch über etwas, von dem er absolut keine Ahnung hat. Seine Quellen sind eigentlich nur sein Fucked Up Mind und ja, vielleicht hier und da mal zwei, drei Reiseberichte über China oder Japan, die irgendwer mitgebracht hat. In zwei Monaten schafft er es so 300 Seiten zu Papier zu bringen und die komplette Beschreibung von Formosa sich quasi auszudenken und zu drucken. Das Buch heißt An Historical and Geographical Description of Formosa. Untertitel: Bericht über die Religion, Sitten, Gebräuche und mehr der Bewohner. Zusammen mit einem Bericht über die Ereignisse, die dem Autor auf seinen Reisen widerfahren sind, insbesondere seine Konferenzen mit den Jesuiten und anderen in verschiedenen Teilen Europas bei George Psalmanazar, a native of Sad Island, now in London. Das Buch kommt raus und es ist sofort ausverkauft. Es wird übrigens auch in viele Sprachen übersetzt. Bis heute kann man das auch noch nachlesen. In dem Buch findet man aber auch wirklich alles, was man über Formosa wissen will. Also das ist besser als jeder Lonely Planet. Es gibt Illustrationen von Kleidung. Hier sieht man auch die Geschichte, die er erzählt hat, eben, dass sie gar nicht so viel tragen, sondern meistens nur so einen Lendenschurz oder einen kleinen Umhang.
Ist ja auch smart, wenn man sich das nicht ausdenken will.
Ja, eben.
Effizient einfach.
Das stimmt, dann muss er nicht überlegen, was für Knöpfe tragen die, da kann das sein. So,
Die haben nichts an.
Haben wir nix. Dann macht er auch so Entwürfe der Architektur, wie die Menschen dort leben. Und er sagt dann halt so, ja, manche wohnen auch einfach auf dem Boot. Also da gibt es quasi so ein Dorf auf dem Boot. Ich zeig dir mal, wie dieses Dorf ausgesehen haben soll. The Floating Village. Das hat er dann einfach so gezeichnet. Das ist einfach ein Holzboot. Und da drauf sind 5 Hütten. Ja, da wohnen die halt. Also da haben wir gewohnt. Meine Leute. Dann erfindet er auch so religiöse Bräuche, wie beispielsweise Beerdigungen stattfinden sollen, wie der Prozess funktioniert, wenn Körper verbrannt werden, also leblose Körper, tote Körper. Dann schreibt er rein Infos zur Tier- und zur Pflanzenwelt, dann Infos zur Politik. Also er denkt sich wirklich, also eigentlich ist es ja schon wieder beeindruckend, er überlegt sich eine komplette politische Geschichte von Formosas mit allen Eroberungen, mit allen Intrigen, die es da gegeben haben soll. Dann druckt er eine Kopie ab von einem Brief, der vom japanischen König an den König von Formosa gerichtet sein soll. Weil klar, er als, keine Ahnung, von den Jesuiten geklauter hat natürlich diesen Brief irgendwie gerade vorliegen. Hä?
Ja, der hat eine Arschritze, hat er den transportiert, weil er hat ihn geschmuggelt.
Oh Gott. Also ganz, 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 ganz viel Zeug. Er erfindet auch Philosophen, die es in seinem Land geben soll. Zero Abo Abel oder Jorge Machin. So heißt die Philosophen dort.
Jorge González.
Jorge González, das ist der Einzige, der Anziehsachen anhat, der hat nämlich immer hohe Schuhe an. Aber sonst auch meistens ein Hauch von nichts. Also diese beiden Philosophen, ne, Zero Abo Abel und Jorge Machin, die hätten einen gigantischen Tempel errichten lassen für einen Hohepriester namens Gnotoy Bonzo. Bonzo? Der Geistentempel hat der Bonzo? Und der befiehlt ihnen jedes Jahr am ersten Tag des Jahres die Herzen von 18.000 Jungen unter 9 Jahren zu opfern. Und das machen die natürlich auch. Ja, und deswegen, weil da natürlich so viele Jungen geopfert werden, spielt Polyamorie, ich bin noch nicht fertig, Christian, du darfst doch nichts sagen. Polyamorie spielt eine große Rolle in der Gesellschaft in Formosa, weil Männern muss es ja erlaubt sein, mit vielen Frauen zu schlafen, damit möglichst viele Kinder auf die Welt kommen und die Söhne dann geopfert werden können. What?
Also allein rechnerisch macht das ja keinen Sinn, jedes Jahr 18.000 Menschen unter 9, Jungs unter 9 irgendwie zu töten. Das kann doch gar nicht funktionieren.
Ich habe noch was Schönes für dich dabei. Und zwar das natürlich international bekannte formosanische Alphabet. Das sind so Buchstaben, die hat er erfunden. So soll das Alphabet bei denen aussehen.
Ganz cool.
Ja.
Bisschen so keilschriftmäßig oder so, ne? So.
Ja.
Das V ist ein Dreieck.
Das ist wie bei der PlayStation. Ja. Es sind 20 Buchstaben, die er erfindet. Ja, und damit erfindet er im Grunde oder denkt sich eine komplett eigene Sprache aus. Und natürlich kann es auch niemand belegen, weil er kann halt auch einfach Fantasiesprache sprechen. Und niemand kann sagen, ja, das ist doch gar nicht deine Sprache, weil er ist ja der Einzige, der es spricht. Er hat anscheinend auch, wahrscheinlich dadurch, dass er so viel gereist ist, hat er einen seltsamen Dialekt. Deswegen kann auch niemand sagen, okay, der klingt halt irgendwie für mich wie ein Franzose oder so. Er mischt irgendwie die Sprache so, dass wirklich niemand bestimmen kann, wo kommt dieser Typ eigentlich her.
Ich finde es ein bisschen geil. Es ist ein bisschen wie so J.R.R. Tolkien oder so Fantasy-Bücher.
Ja, ach so, ja.
Einfach so alles erfunden. J.R.R. Tolkien hat ja auch einfach Elbisch erfunden.
Stimmt.
Der war ja Sprachwissenschaftler und einfach Elbisch erfunden.
Stimmt.
Und so hat er dieses Formosanisch einfach erfunden.
Ja, stimmt. Warum ist er nicht einfach irgendwie Science-Fiction-Autor geworden oder so? Oder hat Romane geschrieben oder
so? Ja, ist ja einfach dann.
Wäre viel leichter gewesen. Ja, aber das Buch ist jetzt draußen. Es hat diese ganzen Erfindungen drin und jetzt ist es in der Welt und mal gucken, wie die Leute das so finden. Es gibt einen Antiquar und also Kritiker, der dieses Buch von Salmanazar zusammenfasst. Er sagt: Erbärmliche Erfindungen, ihre Kleidung, religiöse Zeremonien, ihre Tabernakel und Altäre für die Sonne, den Mond und die Sterne, ihre Architektur, das Schloss des Vizekönigs, ein Tempel, ein Stadthaus, ein Landhaus und das formosanische Alphabet. Man liest hier raus, dieser Typ ist schockiert von dem, was er da liest und fasziniert zugleich. Es ist irgendwie so exotisch und seltsam, aber er findet es irgendwie doch ganz schön geil. Tatsächlich bringt dieses Buch Salmanazar einen Ritterschlag, nicht im Sinne des Wortes, aber so im übertragenen Sinne. Der Ritterschlag der Gelehrten eigentlich. Salmanazar erhält einen Ruf nach Oxford.
Nein.
Er soll in Oxford lehren.
Nein.
Soll erzählen, wie es in der Ferne zugeht, wie es in seinem Land zugeht und so. Also es ist richtig krass. Er soll hier Experte sein. Sogar der Bischof von London unterstützt ihn dabei. Salmanazar fängt sogar an, religiöse Literatur in seine Fake-Sprache zu übersetzen. Also der macht diesen Hoax wirklich total wasserdicht.
Wahnsinn.
Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Energie der da reintut. Und er hat eben auch noch gute Unterstützer, unter anderem Dr. Samuel Johnson. Das ist ein sehr guter Freund von ihm. Das ist einer der wichtigsten Autoren in England.
Der englische Goethe, haben wir eben gelernt.
Der englische Goethe, einer der wichtigsten Autoren nach Shakespeare. Also jetzt hat er es wirklich geschafft, dank seiner harten Arbeit, muss man sagen, und seinem echt krassen Skill, andere sehr überzeugend zu täuschen.
Also da steckt Energie und Kraft und Wille und alles dahinter. Und er muss ja auch in einer, so habe ich es mir vorgestellt, auch in einer permanenten Sorge gelebt haben. Oh Gott, wann fliege ich aus? Also diese Lüge aufrechtzuerhalten, das kostet Kraft.
Weißt du, an wen ich ganz, ganz oft denken musste? An Gerd Postel.
Ja.
An einen der wahrscheinlich bekanntesten Hochstapler unserer Zeit, Gerd Postel, der, ich glaube, er war Briefträger eigentlich und hat aber irgendwann sich einen Job in einer Psychiatrie als Arzt erschlichen. Also er hat mehrere Jahre sogar in einer psychiatrischen Anstalt gearbeitet als leitender Arzt oder in irgendeiner wirklich höheren Funktion, ohne dass er irgendein medizinisches Studium abgeschlossen hätte.
Der hat sich gefühlt einfach nur so einen Kittel angezogen und ab ging's.
Also er hat viele Interviews darüber gegeben und hat gesagt, das war komplett absurd. Ich habe halt Rezepte ausgestellt über richtig krasse Medikamente und so. Das war gar nicht ohne. Ja, ach, das war nicht so ohne. Und da habe ich mir auch immer gedacht, ob der sich auch irgendwann den Kopf gemacht hat, so okay, was ist, wenn ich hier auffliege? Oder ob man sich irgendwann so krass dran gewöhnt, dass die Leute das auch glauben, dass man es auch selber glaubt. Ich bin halt Arzt in einer Klinik. Bin ich ja.
Ich glaube, bei solchen Persönlichkeiten können wir uns, glaube ich, super schwer reinversetzen. Ich glaube, die ticken einfach eine ganze Ecke anders.
Ja.
Und so, wo wir denken, hey, da muss doch jemand auffliegen. Vielleicht denken die auch gar nicht so. Vielleicht denken die, ja, cool.
Kann ich ja.
Ja, klar. Ja. Ich habe das auch verdient. Ist ja auch richtig so.
Ja, das Ding ist, bei George Psalmanazar ist diese Angst nicht ganz unbegründet, weil irgendwann kommt nämlich tatsächlich jemand, der wirklich mal in Formosa war. Ja, und das ist natürlich schlecht. Es ist nämlich mittlerweile so, dass sich die Stimmung so ein bisschen ändert. Also trotz oder ich würde vielleicht sogar sagen, wegen seines Erfolgs gibt es immer mehr Leute, die dann doch irgendwie anfangen, an seiner Story zu zweifeln. Leute, die versuchen, auch seine Erzählungen zu widerlegen. Aber die meisten scheitern tatsächlich, weil George dann irgendwann sagt, ja, aber woher wollt ihr das denn wissen? Ihr wart ja nie da. Und ich bin ja hier der Eingeborene, also ich weiß Bescheid. Und irgendwie ist das immer das Totschlagargument. Und deswegen kommen viele seiner Kritiker damit nicht durch. Sie haben halt immer nur Wissen aus zweiter Hand oder dritter Hand. Niemand war wirklich da. Aber es gibt einen Mann, der an brauchbare Informationen kommt. Wir sind in London wieder, 20. Juni 1705. Es ist wieder ein Treffen der Royal Society. Und ein gewisser Henry Newman möchte heute zu den Gelehrten sprechen. Henry Newman, der ist Mitglied der Society for Promoting Christian Knowledge, also so einer religiösen Society. Und der ist auch sowas wie ein Freund des Hauses, der Royal Society. Die kennen den hier, die vertrauen dem. Henry Newman hat Kontakt aufgenommen zu einem Arzt namens Samuel Griffith. Und dieser Samuel Griffith war mit der East India Company in Formosa. Das ist nachweisbar. Er war da. Shit. Dieser Typ kann also jetzt der Schlüssel sein und hier ein für alle Mal aufklären, ob diese ganzen Überlieferungen von George Psalmanazar richtig sind. Also, er kann den Fail von George auffliegen lassen.
Die East India Company sind ja genau die, von denen du am Anfang gesprochen hast, die Niederländer,
genau.
Die da bis zum gewissen Zeitpunkt Handel gemacht haben und dann aber nicht mehr.
Genau. Er war mit dieser Kompanie dort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie nicht früher jemanden gefunden haben. es gab ja ein paar Engländer, die da waren, aber das ist wohl der Einzige, der jetzt irgendwie schnell greifbar war. Ich meine, man muss auch sagen, ne, es ist das Jahr 1705. 1703 hat George Psalmanazar angefangen. Also die sind ihm schon ziemlich schnell dann doch auf die Schliche gekommen.
Ja, und wer weiß, wo dieser Typ vorher war. Vielleicht musste er auch einfach reisen und es hat einfach ein Jahr gedauert, bis er wieder in London war oder so.
Ja, genau, richtig. Und man muss ja auch sagen, das Einzige, was zur Verfügung stand, war irgendwie Briefwechsel, ja. Und du musst ja erstmal die Leute wieder finden. Diesen Typen hat aber dieser Newman ausfindig gemacht und er weiß, wo er wohnt, er weiß, dass er als Arzt irgendwo tätig ist. Und er schickt ihm also einen Brief mit den ganzen Aufzeichnungen von George, also inklusive des Buchs, nehme ich mal an. Und dieser Arzt lässt nicht lange auf sich warten.
Das glaube ich.
Der antwortet unverzüglich und kurz. Der sagt: Kompletter Bullshit. Oh mein Gott. Also das mit dem rituellen Kannibalismus, diese Wohnungen unter der Erde, diese Sprache, das stimmt alles nicht, ist völliger Quatsch. Völlig unglaubwürdig, sagt er. Ich meine, der war wahrscheinlich auch nicht an jeder Ecke dieses Landes, ne? Aber er kann halt sagen so, ey, ganz ehrlich, ich habe was komplett anderes gesehen. Und eine wichtige Sache, die komplett anders ist, ist die Karte, also die Umrisse von Taiwan oder Formosa.
Ja.
Das hat sich George Psalmanazar halt natürlich auch ausgedacht und in sein Buch gezeichnet. Einfach irgendwelche Umrisse eines Landes ausgedacht. Da sagt der Arzt dann halt auch so, also ich war ja da und ich kenne halt Karten. Das sieht halt so aus. Naja. Dieser Newman erzählt das also jetzt alles der Royal Society. Der steht an diesem Tag da, präsentiert diese Briefwechsel, die er mit diesem Samuel Griffith hatte. Und das ist das Ende von Psalmanazar, dem Eingeborenen von Formosa. Zumindest, Christian, in den hohen elitären Kreisen ist er jetzt verbrannt. Aber für die breite Gesellschaft noch nicht.
Ja, für Dancing with the Stars reicht's noch, oder?
Stimmt. Ja. Ja, der ist dann beim Promi-Dinner noch.
Genau.
Kocht noch.
Im Dschungel
irgendwie
darf er auch
Schlange.
Mal.
Im Dschungel darf er auch. Was so ein richtig krasser Fail ist von der Royal Society, die lehnen jetzt quasi die Arbeiten von George ab und sagen halt, ja okay, wir glauben das alles nicht mehr, schieben es beiseite. Aber dass sie es ablehnen und dass sie eigentlich die Wahrheit jetzt wissen, das behalten sie irgendwie für sich. Ich weiß nicht warum, sind sie zu faul, gibt es keine richtigen Kommunikationswege. Es wird auf jeden Fall nicht veröffentlicht. Also das heißt, andere Wissenschaftler, die erfahren das alles nicht, weil die Royal Society das irgendwie für sich behält. Vielleicht, also weil sie es auch als unwichtig abtun. Ich weiß es nicht. Aber wegen dieses Kommunikationsfehlers können Georges falsche Berichte wirklich noch jahrzehntelang in Europa kursieren. Die werden zum Teil dann auch noch zitiert in wissenschaftlichen Berichten und so. Also es ist wirklich so, diese Lüge, die wird dann trotzdem irgendwie weiterzählt und kopiert und kopiert. Es ist ein bisschen so wie diesen Fall, den wir auch schon mal hier hatten, bei Darwin gefällt das, von dem Typen, der eine Landkarte gezeichnet hat von Teilen Afrikas.
Die Kongberge.
Die Kongberge dort erfunden hat. Und diese Kongberge haben es noch in Atlasse in den, ich glaube, 90ern oder so sogar noch geschafft. Also so komplett krass, wie man daran scheitert, die Wahrheit ordentlich zu kommunizieren. Es scheint aber diesen George Psalmanazar doch so unter Druck zu setzen, dass er jetzt in den höheren Kreisen verbrannt ist, dass er da nichts mehr erzählen kann, dass er dann irgendwann entschließt, selber reinen Tisch zu machen. Also 1706 legt er erst vor seinen Freunden, dann auch vor der Öffentlichkeit ein großes Geständnis ab und keine Ahnung, sagt wahrscheinlich sowas wie, Leute, also jetzt kann ich ja sagen, je suis français.
War eine wilde Zeit. Ja.
Weil ihr kennt, man kennt's.
Ja, mir ging es auch nicht so gut. Freundin hat sich gerade getrennt. So, genau. Ich brauchte irgendwas Neues. Ja.
Ich bin da echt ein bisschen, also ich habe mich vielleicht ein bisschen reingesteigert. Und es war auch so, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Formosa-Hype schon gar nicht mehr so groß war, weder unter Gelehrten noch in der breiten Gesellschaft. Trotzdem ist das Ganze natürlich extrem peinlich, weil ich meine, der Typ war bei Oxford und hat ein Fake-Fach gelehrt. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Was mit Psalmanazar danach passiert, ist nicht ganz so überliefert. Er hatte wahrscheinlich ein paar Gelegenheitsjobs. Er soll dann später auch nochmal studiert haben und auch noch kurz in die Wissenschaft gegangen sein, nochmal ein Buch veröffentlicht haben.
Verrast in der Psychiatrie war er auch, glaube ich.
Da war er auch nochmal, genau, ein paar Rezepte ausgestellt. Unterm Strich ist seine Zeit aber vorbei und am 3. Mai 1763 stirbt George in London. Er wird also, wenn man seinem Geburtsdatum ungefähr glauben kann, 90 Jahre alt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Christian.
Okay.
Der Typ ist jetzt tot und ich stelle mir so vor, dass halt irgendwie so ein Nachlassverwalter in seine Wohnung geht und dann wollen sie so die Möbel wegräumen, ne? Nur so den alten Bohrensessel raus, wo der seine erfundenen Stories von Formosa aufgeschrieben hat und tragen alles so raus und im Schreibtisch entdecken sie so eine Schublade. Machen so die Schublade auf und da drin befindet sich ein Manuskript, drauf steht Memoiren. Mhm. Und in diesen Memoiren packt George Psalmanazar so richtig aus. Ich find's super witzig. Also fast 60 Jahre nach diesem ganzen Hoax, nach seinem Tod, kommt er mit: Leute, ich hab euch nicht nur ein bisschen verarscht, sondern so richtig. Dieser Titel ist schon sehr lustig. Memoirs auf ... Also das hat er zensiert, ne? Seinen Namen, seinen echten Namen, wissen wir nie. Formerly known as George Psalmanazar. Und es ist wirklich wie so ein virales YouTube-Video nach dem Motto How I pranked the British elite to think that I am an Asian man und so. Und lustig ist auch, dass er in dem Manuskript eine Note hinterlässt und schreibt, hey, das Ganze soll bitte erst nach meinem Tod veröffentlicht werden. Erst dann sollen die Leute die ganze Wahrheit erfahren. Die Memoiren beginnen dann auch so: Mein letzter Wille und Testament, eine arme, sündige und wertlose Kreatur, allgemein bekannt unter dem angenommenen Namen George Psalmanazar. Und er wolle all das Unheil, das er angerichtet habe, soweit es in seiner Macht steht, ungeschehen machen. Also, ja, vielleicht saß er dann doch hier und da mal bei so einem Glas Wein abends da und hat sich gefragt, fuck, habe ich es ein bisschen übertrieben? Ah, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Er klärt also sehr, sehr viel auf, auch sehr emotional. Er erzählt Schritt für Schritt, was er wie erfunden hat. Nur eine Sache. ... Sternchen, 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 klärt er nicht auf, nämlich seinen echten Namen. Den nimmt George mit ins Grab.
Schade.
Und inzwischen ist die Forschungslage nicht mehr ganz so dünn wie noch 2007, 2008, als ich angefangen habe zu recherchieren. Es gibt ein großes Interesse an dieser Figur und ein Psychoanalytiker befasst sich auch mit ihm und versucht sozusagen, das aus einer psychologischen, psychoanalytischen Perspektive besser zu verstehen.
Ja, also irgendwie beschäftigt er uns bis heute.
Ja, schön. Jetzt denke ich die ganze Zeit, welchen Scam ich machen könnte.
Echt?
Ich habe so ein bisschen Bock. Ich finde es ein bisschen geil.
Ja, aber hier habe ich aber Schiss, wenn du es jetzt schon ankündigst, dann glaube ich dir jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, Christian, damit ist es eigentlich schon durch. Also wenn man ankündigt, dass man Leute verarschen wird, bald werde ich euch so richtig verarschen.
Gehe ich einmal in die Zauberkugel, dann komme ich als neuer Mann raus.
Ja, und dann war es aber doch nur so, keine Ahnung, kommst du als...
Schnurrbart.
Ja, ich denke so Helene Fischer oder so, aus der Zauberkugel.
Nee, ich dachte wie so Detlef die Soße bei Undercover Boss mit so einem Schnurrbart.
Sehr gut. Hatte der nicht auch noch so ein Pfiffi auf?
Ich glaub,
schon, ne? Aber ich glaube, so ein bisschen relaten kann man doch mit ihm, ne? Also ich glaube, es gibt niemanden, also oder sagt mir das Gegenteil, aber ich glaube, es gibt niemanden, auch unter unseren Davinis, der oder die nicht mal in seinem Lebenslauf irgendwie so ein bisschen so, ich spreche eigentlich fließend Spanisch.
Ja, Französisch, Wort und Schrift, sage ich immer, ja, ist komplett gelogen.
Ist einfach fake. Ich hab tatsächlich Spanisch drin und ich habe halt irgendwann mal auch so neben dem Job schon, also nicht mal in der Schule oder in der Uni, neben dem Job so einen Spanischkurs gemacht, 5 Kurse, also 5 Stunden. Ich sag halt, ich kann Spanisch Level 1. Ich kann nicht mal mehr zählen auf Spanisch.
Ich hatte Französisch von der 5. bis zur 13. Klasse und ich kann kein Französisch mehr. Ich spreche es nicht mehr. Ja,
ja.
Ist einfach weg.
Ja, wo habt ihr euch schon mal größer gemacht, als ihr seid? Oder schlauer gemacht, als ihr seid? Oder interessanter gemacht, als ihr seid? Schreibt es uns in die Kommentare bei Spotify. Ich kann mir vorstellen, da kommen sehr viele lustige Antworten. Und wenn ihr schon dabei seid, dann schreibt uns doch auch gerne eine Bewertung vom Podcast. Also bewertet uns bei Spotify oder wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, auch gerne da. Gebt uns am liebsten natürlich 5 Sterne. Weil immer, wenn ihr uns bewertet und empfehlt, kommen neue Leute zu unserem Podcast und dann können wir das auch ganz lange machen.
Oder haut einfach mal so eine Folge in euren Familienchat, räumt da mal so ein bisschen auf. Sagen wir, guck mal, wie witzig ist das denn und werdet dann geblockt oder so.
Genau.
Erlebt das doch einfach mal.
Fühl's. Was gibt's nächste Woche, Christian?
Nächste Woche geht es um ein sehr schlaues Pferd, das Anfang des 20. Jahrhunderts ganz Deutschland in Aufruhr versetzt hat.
Wir sind am Montag zurück für euch. Bis dahin. Tschüss.
Tschö.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche, Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.